Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Jemand, den ich in dieser Stadt Fulda kennengelernt habe, jemand, der aus dieser Stadt Fulda kommt, sitzt heute bei mir. Ultraläufer habe ich gelesen, das kannst du uns ja gleich nochmal genau erklären, was das bedeutet. Heute bei mir Sascha Kramm. Hallo Sascha.
Hallo, ich freue mich bei dir zu sein.
Wir haben uns vor einiger Zeit beim Marketing-Netzwerktag kennengelernt. Da hast du eine Keynote, eine Ansprache gehalten und war ich sehr begeistert. Ich habe von dir vorher schon mal gelesen gehabt, aber dich persönlich noch nie gesehen, fand ich ultra sympathisch und ich dachte, ich möchte mit dir gerne auch nochmal über dein Leben, über das Laufen sprechen und gerade über diese besonderen Momente, die du da erlebt hast. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, schön hier zu sein. Und das Leben ist das Laufen und das Laufen ist das Leben. Und mal schauen, ob wir den Hörern das eine oder andere heute mit an die Hand geben können.
Ultraläufer habe ich auf deiner Homepage gelesen. Warum Ultra? Ich habe von Extremläufern schon gehört. Was bedeutet Ultraläufer?
Ja, Ultraläufer sind alle die, die jenseits der Marathonmarke unterwegs sind. Das nennt man einen Ultralauf, das sind die Ultraläufer. Und zum Extremläufer wird man letzten Endes, wenn man mehrere Ultras innerhalb einer Woche nacheinander absolviert, dann kommt man irgendwann in einen Bereich, das ist dann fernab vom Ultralaufen, sondern da ist man letzten Endes dann schon im Extremsport zu Hause.
Wie kommt man dazu, mehrere hundert Kilometer in wenigen Tagen dann zu laufen? Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, auf die Idee kommt man ja nicht einfach so, sondern das entwickelt sich ja im Laufe der Jahre. Ich habe angefangen ganz normal, wie viele andere Sportler auch, bin über den Halbmarathon, den Marathon, in den Triathlonsport reingekommen, habe da alle Distanzen, die es da so gibt, absolviert und habe dann 2017 bei einer gemeinschaftlichen Aktion mit Joey Kelly beim sogenannten Deutschlandlauf teilgenommen und habe dann da mehr oder weniger den Bezug bzw. den Einstieg gefunden zum Ultralaufen, also zum Etappenlaufen, eine Woche jeden Tag eine gewisse Anzahl an Kilometern abzuspulen. Ja, das waren 2017, seitdem bin ich dabei und das ist meine große Passion und Leidenschaft geworden.
Dann gehen wir mal ganz kurz zurück, der kleine Sascha, der damals hat ja wahrscheinlich noch nicht damit gerechnet, irgendwann solche Etappen zu laufen. Bist du damals schon als Kind auch, hast du gerne Sport gemacht?
Ja, der kleine Sascha kommt aus dem Fulderer Stadtteil Sickels und wir hatten die GIs bei uns im Haus, in der Nachbarschaft. Wir hatten einen Hubschrauberlandeplatz und es gab einen Leuchtturm und der Leuchtturm hat an der Wand immer abgestrahlt. Das ging immer grün, grün, weiß, grün, grün, weiß. Ja. Und dann sind 89, 90 sind die Amerikaner abgezogen worden. Die sind zurück in die USA. Und dann gab es den Leuchtturm nicht mehr und dann konnte klein Sascha nicht mehr schlafen. Was er vorher mit den Amerikanern erlebt hat, war, jeden Sonntag sind die an meinem Elternhaus vorbeigelaufen, laufend, joggend. Und der Erste hat immer gerufen, we are by the army now. Und alle hinterher, we are by the army now. So richtig klassisch wie bei den amerikanischen Filmen. Das hat mir als kleiner Junge unheimlich imponiert. Aus diesem Laufen der Amerikaner ist dann letzten Endes ein Militärlauf geworden, der spätere Fulda-Marathon. Und da hatte ich als 7-8-Jähriger schon den großen Wunsch, einmal dort dabei zu sein. Und das habe ich dann ein paar Jahre später gemacht. Und das war mehr oder weniger dann mein Einstieg in meine Läuferkarriere. Und ja, in der Fuldaau bin ich groß geworden, läuferisch. Da bin ich zu Hause, habe dann oft vor der Schule meine Runden gedreht, morgens von Sickels aus kommend, Fulda Stadion, Aueweier, eine Runde und über Neuenberg wieder zurück. Ja, und dann hat man den Schulbus noch bekommen, den man vorher vielleicht das eine oder andere Mal verpasst hatte. Und ja, dann hat man gemerkt, dass das Laufen wirklich viel zu bieten hat.
Viel zu bieten und auch viele Orte, an denen du dann auch gelaufen bist. Also ich meine, dich hat es ja um die ganze Welt auch gebracht. Du bist quasi um die ganze Welt gelaufen, wenn man so will.
Ja, da fehlt noch ein bisschen was von den Kilometern, aber ich war zumindest auf allen Kontinenten zu Hause. Und das ist halt wirklich einprägsam, die Begegnung, die man dort hat mit Land und Leuten. Und man kommt zurück und man ist wieder geerdet, weil wir beschweren uns über viele Sachen, die andere Leute und andere Menschen an anderen Orten in der Welt überhaupt gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Und man sollte immer dankbar sein für seine Herkunft, für das Umfeld, in dem man aufwachsen darf, wo man lebt. Und das wird dann halt immer wieder bewusst, wenn man unterwegs ist und vor allem, wenn man wieder zu Hause ist.
Du hast ja auch wirklich einige große Erlebnisse gehabt. Du hast auch Momente gehabt, wo du es vielleicht nicht geschafft hast, ans Ziel zu kommen, wie du willst, aber du bist dann am Ende dann doch wieder dahin gekommen und hast es getan. Erzähl doch mal, wo du überall warst und was für Erlebnisse du schon hattest.
Ja, also ein großes sportliches Highlight war die sogenannte Continental Challenge. Das ist eine Laufserie mit einem bestimmten Rennen auf jedem Kontinent. Da gehört dazu ein Lauf durch das australische Outback, das sind 520 Kilometer. Da gehört dazu ein Lauf in Bolivien auf dem Salado Uyuni. Das ist die weltgrößte Salzwüste der Welt. Es gehört dazu das Asienrennen in Vietnam. Das sind 95% Luftfeuchtigkeit. Das Afrika-Rennen ist in Mosambik, trockenes Wüstenklima. Hm. Und das Europa-Rennen ist in Norwegen. Das sind 140 Kilometer nonstop mit 10.000 Höhenmetern in den Lüngenalps. Und im Rahmen dieser Challenge war ich halt in 2022 in Norwegen. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich auch wieder nach Hause kommen konnte, weil man navigiert sich letzten Endes mit einem GPS-Signal. Mhm. Und das habe ich bei ganz schlechtem Wetter dort hochalpin verloren. Ich war vorher mit einem Mexikaner und mit einem französischen Laufkollegen unterwegs. Die sind beide ausgeschieden und ich war nun mal ganz alleine jetzt auf weiter Flur. Alle Läufer und Läuferinnen nach mir sind aus dem Rennen rausgenommen worden, weil wir ganz schlechtes Wetter haben seit Start an. Und ich war der Einzige, der noch im Feld war. Und es waren vermeintlich nur noch 20 Kilometer bis zu dem Ziel. Und dann ging das los, dass ich mich nicht mehr orientieren konnte, weil hochalpin, Berge, Signal gestört, Handynetz hat nicht mehr funktioniert. Das hat mich in eine Lage gebracht von, hey, ich möchte den Veranstalter anrufen. Der soll mir nur sagen, Nord, Süd, Ost, West, dann wäre ich die letzten Kilometer wahrscheinlich mit dem Kompass weitergelaufen. Ist das ganz heimlich, still und leise in so eine Situation übergegangen, die halt wirklich gefährlich war. Mhm. Und ich hatte das große Glück, dann nach 42 Stunden circa in Notruf abzusetzen. Warum konnte ich den absetzen? Ja, weil ich abgestiegen bin bis runter zum Meer und so einen kleinen Pinienwald gucke ich dann auf mein Handy und da war noch 14% drin und ich habe telefoniert und ich wusste eigentlich gar nicht, hast du jetzt telefoniert oder nicht, weil ich nicht mehr unterscheiden konnte. Ist es Realität oder ist es wieder nur Einbildung, weil ich hatte vorher viele Sachen gesehen, die halt einfach gar nicht da waren. Kleines Beispiel dafür, da stand auf einmal ein Jeep inmitten eines Flussbettes und ich bin über Stock und Stein durchs Wasser durch, was hüfthoch war, 2 Grad kalt, bin ich dahin gestürmt und ich hatte Angst, dass der Jeep, die wollten mich herausholen, dass die einfach ohne mich wegfahren. Mhm. Und dann stand ich vor dem Jeep und dann entpuppte sich der Jeep als große Felsformation und da war ich total enttäuscht. Das war für mich das erste Zeichen, mehr oder weniger, ja, ich kann nicht mehr dem trauen, was ich sehe. Und so wusste ich halt auch nicht dann, konnte ich jetzt den Notruf absetzen oder eben nicht. Es hat dann eine Viertelstunde gedauert. Und dann kam tatsächlich ein Hubschrauber flussaufwärts geflogen. Die sahen mich, ich konnte mich bemerkbar machen. Und ausgerechnet dort, wo ich war, da gab es eine Lichtung. Na klar, konnte der Hubschrauber dort landen. Mhm. Ich war mir nicht sicher, habe aber gedacht, hey komm, du hast nichts zu verlieren. Geh einfach mal dorthin. Und tatsächlich 6 Soldaten von der norwegischen Armee kamen mir entgegen, haben mich in die Arme genommen mit den Worten, Sascha, nice to meet you, haben sich um mich gekümmert und dort schon im Hubschrauber. Gott sei Dank, ich hatte Probleme mit meinen Füßen durch die Kälte bedingt und durch das permanente Bergablaufen. Das hat 2 Jahre angedauert, bis ich wieder die volle Funktionsfähigkeit in meinen Füßen hatte. Aber dort im Hubschrauber habe ich schon gesagt, dass wir uns wiedersehen. Und dieses Wiedersehen hat stattgefunden in 2024. Ausgerechnet dort in Norwegen habe ich dann meine Continental Challenge finishen können. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr lauft 140 Kilometer ganz alleine durch die Wildnis, nicht erschlossen. Mit dieser Vorgeschichte in Norwegen, es geht nach Tromsø rein, es gibt diese weltbekannte Seebrücke von Tromsø. Es ist Samstag auf Sonntag, die Sonne geht nicht unter, es riecht nach frischem Fisch. Unterhalb der Brücke kommen die Fischer rein, die Sonne scheint dir ins Gesicht und du merkst auf einmal, hey Sascha, du hast das gepackt, dein Projekt, die Continental Challenge, nach 5 Jahren. Die finishst du jetzt in diesem Moment hier. Am liebsten hätte ich mein Handy rausgeholt und hätte die ganzen Emotionen festgehalten. Aber da war ich ganz egoistisch unterwegs. Und ich habe gedacht, das kann keiner nachempfinden. Das ist einfach mein Moment. Und die Brücke ist, glaube ich, 1,3 Kilometer lang. Die hätte 10 Kilometer lang sein können. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und links und rechts läuft dann einfach eine Träne dir die Wangen runter. Und da hat sich was erfüllt, wo ich auch nach Norwegen darauf hingearbeitet habe und konnte die Continental Challenge als 8er Läufer weltweit und als 1er Deutscher finishen. Und das ist für meine kleinen, bescheidenen Verhältnisse natürlich was ganz Besonderes und das werde ich für immer im Herzen tragen.
Der 1er Deutsche, der 8er weltweit, sagst du.
Genau.
Ich meine, da muss man never give up, sagt man ja auch. Ja, du hast nicht aufgegeben, du hast das wieder gemacht. Und ich glaube, so ein Moment, der kann einfach nicht, der kommt nicht wieder. Also das ist ja schon sowas Besonderes, sowas erlebt zu haben, nachdem man es erstmal nicht geschafft hat. Hattest du damals, als du ja verschollen im Grunde warst, hattest du auch Angst?
Komischerweise gar nicht. Also ich war da sehr ruhig und nachher hat man mir halt einfach gesagt, dass es ein sehr geringer Prozentteil ist, der da einfach ruhig bleibt. Und ich hatte das Glück, dass ich da instinktiv, nicht rational denken, sondern immer instinktiv das Richtige gemacht habe. Und mir gingen halt auch so ein paar Gedanken durch den Kopf, die Geburt der eigenen Kinder. Wenn vielleicht die Frau sagt, sie hat keine Lust mehr. Ja, in der Geburt gibt es nur einen Weg geradeaus. Ich habe einen Opa, der hat ein Bein verloren im Zweiten Weltkrieg. der kam aus russischer Gefangenschaft mit seinem einen Bein. Der hat auch nur ein Ziel gehabt, der wollte nach Hause kommen. Mhm. Hey, und wenn die das schaffen, warum soll ich das nicht schaffen? Also es gehört eine positive Grundeinstellung dazu. Aber letzten Endes, dass man weiß, dass man sowas schafft, das kann man erst sagen, wenn man in der Situation war und wenn man schaut, wie man letzten Endes reagiert. Weil letzten Endes hätte ich natürlich auch Panik bekommen können. Ich wäre irgendwo abgestürzt oder ich wäre irgendwo eingeschlafen. Ja, das wäre dann die zweite Variante gewesen. Ich bin heilfroh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Aber hattest du im Vorfeld dann auch Angst, nachdem du wusstest, letztes Jahr hat es nicht geklappt, dann es nochmal zu probieren, da wieder hinzukommen, wo es so knapp auch war? Das war ja auch schon gefährlich.
Also Angst, nein. Also ich muss sagen, es waren 2022, 3 Monate danach war ich am Grand Canyon in den USA. Da gab es einen Lauf über 380 Kilometer in einer Woche am sogenannten Grand to Grand. Der geht von der Nordseite des Grand Canyons zum Grand Staircase. Und ich habe mir so gedacht, Kram, das ist ein Klassiker dafür, der Reiter, der vom Ross fällt. Entweder er setzt sich nie wieder auf sein Pferd oder er muss halt gleich wieder drauf. Und das habe ich genauso in meiner Situation gehandhabt. Ich bin dorthin, ich war da laufen und es ging durch Slot Canyons, also mehrere hundert Meter breit. Da ist so ein kleiner Slot, wo man durchlaufen kann und die Sonne schien da rein und sie schimmerte goldfarben, rötlich, es gab einen Schatten, dann war er auf einmal braun. Und ich habe mich so gefreut, überhaupt dort dabei zu sein, dass ich war ja alleine, zumindest habe ich das gedacht in dem Moment. Und habe ich so laut gejubelt, das haben andere mitbekommen. Und ich habe im Ziel einen Cowboyhut und einen Schal ausgehändigt bekommen, als der am bestgelaunteste Läufer im Läuferfeld. Und das war natürlich was ganz Besonderes. Und mit den gemachten Erfahrungen, um auf deine Frage jetzt nochmal zurückzukommen von Norwegen, bin ich natürlich dann das zweite Mal nach Norwegen ganz anders ausgestattet. Mhm. Ne? Ich hatte mir ein Satellitentelefon organisiert für den Fall, dass ich habe es nicht gebraucht. Mhm. Aber es war gut, so einen kleinen mentalen Anker zu haben. Ich hatte es im Rucksack. Ich hatte eine zweite SOS-Decke dabei. Die erste weiß ich, die hat ganz treuen Dienst geleistet. Und wenn ich die nicht dabei gehabt hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre. Ich hatte zusätzlich noch Verpflegung dabei. Und man ist natürlich, man analysiert, was ist passiert, welche Faktoren kamen zusammen, welche eigenen Fehler hat man gemacht, um in diese Situation zu kommen. Und dann muss man es einfach besser machen. Und man darf auch nicht verzagen oder sagen, ach nee, das ist nicht meins und wie auch immer. Nee, das ist eine Lebenseinstellung, das Laufen, zumindest bei mir. Wenn man für was brennt, dann wirft man das nicht einfach so weg, sondern da muss man gucken, was kann ich ändern. Und dann geht man es von vorne an. Und das hat Gott sei Dank in dem Fall super gut funktioniert.
Sehr schön. Was ich mich frage, wie finanziert man denn solche Läufe? Ich meine, du musst in ein anderes Land. Das sind ja auch Kosten, die damit verbunden sind.
Na klar sind das Kosten. Ne? Es sind Startgebühren. Also wenn man mal an so einem Lauf teilnimmt, kann man rechnen, Startgebühr von 3.000 bis ca. 5.000 Euro. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Aber wenn man sieht, was für eine Infrastruktur dahinter ist, die Camps werden aufgebaut, die Routen werden geplant. Es gibt ganz viele einheimische Läufer bzw. auch Helfer, die dabei sind, die Camps von der einen Stelle zur anderen transportieren, das aufbauen. Es gibt medizinische Versorgung. All das muss finanziert werden. Und man sieht halt auch, wenn man in eine Situation kommt, wo Plan B gezogen werden muss vom Veranstalter, der zieht das dann halt auch. Und das muss alles organisiert werden und logischerweise bezahlt werden. Also der Wert der Startgebühren ist absolut gerechtfertigt. Mhm. Und ich muss halt immer kreativ und einfallsreich sein. Ich habe meine Partner, Kooperationspartner und Sponsoren, aber ich bin immer froh, sage ich mir mal, wenn unterm Strich, ich habe ein Jahresbudget und unterm Strich, wenn eine schwarze Null rauskommt, habe ich alles richtig gemacht. Das versuche ich halt auch letzten Endes, wenn ich unterwegs bin. Das Ganze wird medial begleitet. Es gibt Profis, die machen Bilder und Videos. Dann darf ich hier oder da mal einen Vortrag beisteuern. Und das ist das, was wieder 1:1 in den Sport läuft, also ein Kreislauf sozusagen. Mhm.
Du bist ja auch ein Fuldaer Jung und die Stadt ist ja auch stolz auf dich quasi auch als so im Rampenlicht auch stehen zu sehen, gerade in so einer Sache. Du warst auch eingeladen du warst Ehrengast bei der Sportlehrung der Stadt Fulda. Wie war das für dich, dabei zu sein und auch mal zu sehen, ja, man wird auch ausgezeichnet und man freut sich auch tatsächlich. Man hat Anerkennung, bekommt Anerkennung und man sieht, wie die Stadt Fulda auch auf einen stolz ist.
Ja, also erstmal, man darf nie denken, der eigene Sport ist das Nonplusultra, sondern ich mag es halt einfach, da waren so viele tolle Sportler da, sich auszutauschen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und der Sport, das ist eine Community und man lernt auch von anderen Sportarten. Und vielleicht habe ich dem einen oder anderen mit meinen Einlassungen und meinen Statements dort auch ein Stück weit weiterhelfen können. Also es macht ungemein viel Spaß und es war natürlich eine große Ehre für mich als Fulda Jung, dabei zu sein als Ehrengast. weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man einfach mal gefragt wird. Aber ich habe das super gerne gemacht und ja, gibt neue, viele Kontakte. Und wir schauen mal, was sich daraus noch ergibt zukünftig.
Andere Sportarten ist übrigens ein schönes Thema. Eine andere Sportart, die dich auch im letzten Jahr begleitet hat, ist das Handball. Wie kam es dazu?
Ja, ziemlich verrückt, ne? Der Ultraläufer ist irgendwie beim Handball unterwegs. Nein, wir machen seit ein paar Jahren, gibt es ein Handballcamp hier im Kreis Fulda. Das macht ein Handballtrainer, ein ausgebildeter Handballtrainer, der im Profibereich unterwegs ist. Und wir haben uns da kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und der hat immer zu mir gesagt, Sascha, irgendwann wir beide, wir machen mal irgendwann was zusammen. Und das ist der Steffen. Und der Steffen ist dann vor der Saison Head Coach geworden in Bad Wildungen, bei den Bad Wildungen Vipers. Eine ambitionierte Handballmannschaft Damen. Wir wollen wieder zurück in die zweite Bundesliga. Wir haben uns getroffen. So ist das Engagement gekommen. Ich habe angefangen als Laufcoach. Bin mittlerweile als Lauftrainer und Co-Trainer unterwegs, als Nicht-Handballer. Mhm. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Weil Handball spielen können die alle, denen kann ich da überhaupt gar nichts beibringen, aber ich kann das einbringen, wo ich zu Hause bin. Das ist eine sportliche Sichtweise, das ist dieses Thema Motivation, Zusammenhalt. Und da habe ich was gefunden, was mir absolut Spaß macht. Und ich freue mich auf die zweite Hälfte der Saison und ich bin total zuversichtlich und optimistisch, dass wir die Aufstiegsrunde tatsächlich auch erreichen können.
Du hast gerade selber gesagt, du kannst Menschen auch motivieren. Das habe ich ja auch selber am eigenen Leib erfahren bei deiner Rede oder auch jetzt im Podcast, wie motivierend du auch darüber sprichst. Wie motivierst du dich selber, wenn dein Körper nicht mehr mitmacht? Und da, anderes Thema, Bandscheibenvorfall, der hatte dich auch begleitet. Und wie schwer war es, dich dann selber zu motivieren?
Ja, aber man muss sagen, es geht um Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich. Ja. Der ist nicht gekommen wegen des Sports, sondern der Sport hat mir dabei geholfen, die Situation anzunehmen und die einfach irgendwie zu meistern. Weil ich habe neben dem Sport auch einen ganz normalen Job. Ich habe einen Bürojob und den mache ich schon seit über 25 Jahren. Und dementsprechend der Bürojob plus ein Hausbau, das hat viel dazu beigetragen, in so eine Situation zu kommen. Und die Herangehensweise und zu sagen, wenn man sowas hat, auch mal wirklich Pause einzuhalten, sich dementsprechend zu verhalten, trotzdem Sport zu treiben, soweit das möglich war. Also die ersten 10-12 Wochen konnte ich mich überhaupt nicht schmerzfrei bewegen, aber dann trotzdem was für die Durchblutung zu tun und den Heilungsprozess weiter zu beschleunigen. Ja, das sind sehr, sehr viele Sachen, die man 1:1 adaptieren kann aus dem sportlichen Bereich, die mir dort weitergeholfen haben. Und von daher, es liegt hinter mir, es gibt ein neues Ziel, die Ärmel werden hochgekremmelt und es geht wieder los. Ich freue mich total.
Die neuen Ziele wären auch meine letzte Frage gewesen. Wo wird es dich hintreiben in den nächsten Jahren? Hast du schon andere Ultraläufe geplant?
Ja, es gibt nächstes Jahr im Oktober gibt's einen großen Etappenlauf in Südafrika, in Cape Town. Es geht in dem Gebiet des Tafelbergs hoch und runter. Ich glaube, der Lauf hat insgesamt 9000 Höhenmeter. Es sind insgesamt 330 Kilometer, die an 6 Tagen zu absolvieren sind. Es gab 70 Plätze, über 700 Bewerbungen und ich habe das große Glück, einen dieser Plätze für mich in Anspruch nehmen zu können. Und da geht's jetzt los, sich optimal vorzubereiten. Und es wäre schön, ja, da nochmal eine gute Platzierung zu erzielen. Das ist mein großes Ziel für 2026.
Ja, dann Glückwunsch. Also wir nehmen diesen Podcast ja noch 25 auf, wird aber, glaube ich, erst 26 ausgestrahlt. Also das ist ein Jahr, wo du auch sehr viel danach arbeiten darfst dafür. Und da wünsche ich dir auch viel Glück und viel Erfolg bei diesem Lauf.
Ja, vielen Dank, Shaggy.
Ja, und auch dir vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Wir sind schon am Ende angekommen.
Es ging schnell.
Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Passend dazu Mark Forster und Einmal.
Ja, Einmal passend, weil?
Ganz einfach, es gibt Momente, die kommen nur einmal im Leben. Und wenn ich das aus dem sportlichen Kontext heraus nochmal betrachte, hat der Song eine ganz besondere Bedeutung für mich.
Sehr schön, kommt auf die Playliste, vielen Dank. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, zum neuen Jahr alles Gute allen Hörerinnen und Hörern. Und vielleicht nehmt ihr euch mal ein Ziel, ein bisschen mehr in die Aktivität zu kommen. Dieses Work-Life-Balance kann man zum Beispiel auch ganz gut in Laufschuhen bestreiten. Alles Gute und auf bald.